Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus Geliebte. Wir befinden uns nun mitten in der Zeit nach Erscheinung des Herrn. Die Kirche betrachtet diese Geheimnisse noch ein wenig. Und Erscheinung des Herrn bedeutet, dieses Kind in der Krippe ist der Welt, sowohl Juden als auch Heiden, als der wahre Gott erschienen. Und dies wird auch den Wunderberichten der Evangelien an diesen Sonntagen auch deutlich, heute und an den beiden folgenden Sonntagen. Heute, am heutigen Sonntag also, hören wir oder haben wir gerade das Evangelium gehört, wo Jesus auf der Hochzeit zu Kana sein erstes Wunder wirkte, die Verwandlung von Wasser in Wein. Dieses Wunder Jesu stellt auch gleichzeitig den Abschluss einer dreiteiligen Ereigniskette dar, die in der Liturgie um drei Könige herum immer wieder erwähnt wird. Die Anbetung der drei heiligen Könige, die Taufe Jesu im Jordan und nun eben das erste Wunder Jesu in Kana. Jedes dieser drei Ereignisse stellt dabei die Gottheit dieses Kindes in den Mittelpunkt. Die Anbetung der heiligen drei Könige, als sie das Jesuskind gefunden hatten, die Darbringung der Geschenke, unter anderem das Gold als Symbol für seine Gottheit, soweit also die drei Könige, und dann das Erscheinen sogar des dreifaltigen Gottes bei der Taufe Jesu. Das geht leider immer ein wenig unter nach Weihnachten. Jesus wird von Johannes dem Täufer getauft. Gleichzeitig lässt sich eine Taube sichtbar auf sein Haupt nieder, als Symbol für den Heiligen Geist. Und die Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Somit haben wir alle drei Personen zusammen. Also eine wunderbare Offenbarung des dreifaltigen Gottes. Und dann schließlich heute das Wunder in Kana, wo Jesus also Wasser in Wein wandelt. Und dabei, wie könnte es anders sein, noch viel Größeres andeutete. Denn die Verwandlung von Wein in das kostbare Blut Jesu Christi in der Heiligen Messe. Und so sind dann auch die Worte des Speisemeisters zu verstehen. Du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Er war ja verwundert, dass zunächst eben Wein getrunken wurde und danach eben der Nachschub viel besser war als der Anfang. Normalerweise ist das umgekehrt. Wenn die Gäste von der Hochzeit ein bisschen beschwipst sind, dann gibt man ihnen den geringeren, weil sie es eh nicht mehr merken. Und man darf auch nicht vergessen, dass Hochzeiten in Galiläa im jüdischen Land eine Woche dauerte und nicht nur ein paar Stunden wie bei uns. Eine ganze Woche. Und daher ist es ja auch nicht verwunderlich, dass der Wein ausging. Das war also keineswegs so peinlich, wie wir das immer so empfinden. Eine Woche Hochzeit, da ist einiges abverlangt. Ja, und auch die Gäste, da war das ganze Dorf eingeladen und immer wieder wurde offenbar da angestoßen und da war Jesus eben auch dabei und dann ereignete sich dieses Wunder. So, also, der Speisemeister hat, also du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Aber was ist denn der gute Wein? Der gute Wein ist die Eucharistie. Das ist genau das. Das Blut Christi, welches die Seele nährt. Viel mehr noch, wichtiger sogar als den Leib. Und das hat Jesus bis zuletzt aufgehoben. Bis zuletzt. Was bedeutet das? Das bedeutet das Neue Testament, der neue Bund. Es gab den alten Bund. Und dann kommt Christus und gründet einen neuen, ewigen Bund. Und danach kommt nichts mehr. Da kommt das Ende der Welt. Dann ist die Weltgeschichte abgeschlossen. Also hat Christus das Sakrament der Eucharistie, diese Wandlung, die heilige Messe, wo immer diese Wandlung stattfindet, bis zuletzt aufgehoben. Unter dem Bild der gute Wein, die Liebe Christi zu uns Menschen. Und dieser Gedanke, dass das Beste zuletzt kommt, führt uns auch zu einigen Gründen, warum unser Herr Jesus Christus sein erstes Wunder ausgerechnet auf einer Hochzeit wirkte. Er hätte das ja auch anders tun können, im Tempel, beim Gebet oder sonst irgendwo. Aber er ging zur Hochzeit. Das heißt natürlich zum Ersten, Christus wollte die Ehe segnen. Die Ehe ist etwas ganz Besonderes. Und die ist so besonders, dass Jesus sie zu einem Sakrament erhebt. Und damit diese ganzen Missformen im Alten Testament aufhebt. Vor allem die Polygamie, also dass ein Mann viele Frauen haben darf. Das ist zu Ende mit Jesus Christus. Damit also gibt er der Ehe auch die ursprüngliche Würde wieder zurück. Und durch die Erhebung des Sakramentes wird Gnade vermittelt und sind die Eheleute ganz besonders von Gott gesegnet. Ein zweiter Grund ist die Rolle der Gottesmutter. Hier wird bereits eine Aufgabe oder eine Rolle von ihr angedeutet oder gar schon ausgeführt. Maria als Mittlerin aller Gnaden. Denn dieses erste Wunder kommt auf Fürsprache der Mutter Gottes zustande. Zunächst wird sie scheinbar schroff abgewiesen. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das geht mich jetzt im Moment gar nichts an hier. Was macht Maria? Ist sie gekränkt? Nein. Sie unterwirft sich ganz dem Jesuskind. Oder dem Jesuskind ist gut, damals war Jesus schon ein erwachsener Mann. Also, sie unterwirft sich ganz Jesus. Was immer er euch sagt, das tut. Und was passiert? Es wird dieses Wunder gewirkt. Also Jesus wirkt doch hier ein erstes Wunder, wenn er auch sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. So sehr schätzt er seine heilige Mutter. Und dann kommt ein dritter Grund, und das ist etwas Wunderbares. Denn diese Beteiligung Christi an einer Hochzeit und dieses Wunder führt uns zu einer Vertiefung des Hochzeitsgedanken überhaupt. Das wissen oft nur wenige. Der Bund zwischen Gott und dem Menschen wurde bereits im Alten Testament unter dem Bild einer Ehe dargestellt. Der Bund zwischen Gott und dem auserwählten Volk war quasi eine Ehe. Der Götzendienst der Juden, in den sie immer wieder mal gefallen sind, wurde von den Propheten als Ehebruch bezeichnet. Dieses ehebrecherische Volk, so begannen oft Reden der Propheten. Und wenn die Propheten diesen Götzendienst, diese schwere Sünde, als Ehebruch bezeichnen, dann sehen wir, dass es wirklich eine eheähnliche Verbindung war, die Gott mit seinem auserwählten Volk eingegangen ist. Und jetzt kommt der neue Bund, der ja noch viel, viel mehr ist im Vergleich zum alten. Und nimmt diesen Gedanken wieder auf und vertieft ihn. Durch die Gotteskindschaft, durch die Taufe, die wir empfangen, erhalten wir nicht nur Anteil an der göttlichen Natur, nein, es findet vielmehr eine Vermählung der Seele mit Christus, dem himmlischen Bräutigam, statt. So ist unser Tauftag quasi auch der Hochzeitstag unserer Seele mit dem Bräutigam Jesus Christus. Das trifft also nicht nur für die Ordensleute und Priester zu. Das ist nochmal eine besondere Art der Verwirklichung dieses Gedankens. Natürlich sind Ordensleute, Priester Gott, jetzt mal objektiv betrachtet, noch näher, weil sie ja auch ein entsprechendes Leben führen, auf eine irdische Familie verzichten. Und wie es so schön heißt, dem Lamm dahin folgen, wo immer es auch geht. Das ist noch einmal eine ganz besondere Berufung. Aber dieser Gedanke der Vermählung der Seele mit Christus ist auch sozusagen an Erhabenheit kaum zu übertreffen. Und wir sehen daran die Wichtigkeit der Taufe. Die Taufe ist nicht beliebig, sie ist eine wahre Berufung. Für jeden einzelnen Menschen. Schauen Sie in die Welt, wie viele Menschen nicht getauft sind. Der liebe Gott hätte auch die auserwählen können. Warum erwählte er ausgerechnet uns aus? Wir haben das uns ja auch nicht irgendwie verdienen können. Es ist eine freie Gnadenwahl Gottes. Also ist unser Glaube nicht nur irgendetwas Beliebiges, das uns irgendwie zufällig gegeben wurde, sondern eine Berufung. Denken wir mal an die Worte Christi, der ja alles von Ewigkeit her voraussieht. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und dich an mich gezogen. So beim Propheten Jeremias. Also wir waren schon immer vor aller Ewigkeit in den Gedanken Gottes. Gott allein wusste, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Umständen er uns erschaffen wird und in diese seine Welt setzen wird. Ein großartiger Plan Gottes, wo der heilige Paulus ja dann einmal ausruft: O Größe der Weisheit und der Allmacht Gottes, wie unerforschlich sind deine Wege. Und das kann man wirklich immer sagen. Also die Taufe als Berufung zur innigsten Gemeinschaft mit Christus bis hin zur Vermählung. Da müssen wir immer wieder betrachten drüber, das ist die Vertiefung des Hochzeitsgedanken. Und das zieht sich immer wieder durch die Heilige Schrift hindurch, dieser Brautgedanke, der also noch weit über das Ordensleben und das Priesterleben hinausgeht. Versuchen wir also anhand dieser Gedanken, diese Berufung auch zu leben. Leben wir als wahre Christen. Versuchen wir, hier wirklich unser Licht leuchten zu lassen, dass es eben von den Menschen gesehen wird. Das bedeutet nicht irgendwelche Überheblichkeiten oder Stolz und Einbildung, sondern durch unser einfaches Benehmen, durch unsere Tugenden, die wir täglich üben, können wir Lichter in dieser Welt sein. Und beten wir darum, dass wir eben unserem Stand gemäß, ob es dem Ordensstand ist, dem Priesterstand oder eben dem Ehestand, entsprechend leben. Es gibt eine Standesgnade für diese Stände, für den Ordensstand, für die Priester und für die Eheleute. Das Sakrament der Ehe gibt eine ganz besondere sakramentale Gnade, die uns die Eheleute instand setzt, den Verpflichtungen aus dem Sakrament auch nachzukommen. Bitten wir also um diese Erleuchtung, diese konsequente Nachfolge Christi, erweisen wir uns in allem als wahre Diener unseres Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.